Lieber Herr, dein Amt ist so wunderbar, wie du der Herr bist, aber auch der Liebende, und der für uns eintritt, und der uns beschützt und beschirmt. Wir haben dich heute oft vergessen, aber du warst treu in deinem Amt, in deiner Liebe zu uns, und wir kommen an diesem Abend, weil wir den Frieden mit dir suchen. Amen. Hebräer 7. Hebräer 7. Im letzten Kapitel war noch angeknüpft worden, dass Jesus ein Priester geworden sei in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und so ist jetzt das nächste Kapitel überschrieben, Hebräer 7, das ganz am Ende des Neuen Testamentes. Die Reihenfolge ist in verschiedenen Bibeln verschieden, dass sie sich da nicht durcheinander bringen lassen. Einmal steht der Hebräerbrief weiter vorne, einmal steht er weiter hinten, auch in den ausländischen Bibeln verschieden. Dieser Melchisedek aber war König von Salem, Priester Gottes des Höchsten. Er ging Abraham entgegen, als er vom Sieg über die Könige zurückkam, und segnete ihn. Ihm gab Abraham auch den Zehnten von allem. Erstens heißt er übersetzt König der Gerechtigkeit. Melech ist ja König, das wissen die, wo so hebräische Lieder singen. Zedakah heißt Gerechtigkeit, Melchisedek heißt also König der Gerechtigkeit. Dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Und bei König von Salem ist es natürlich deutlich, dass das Jerusalem ist der Anklang. Das ist König des Friedens. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens, so gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Typisch rabbinische Auslegung, weil im Alten Testament nichts erwähnt ist von seiner Mutter, nützen sie das gerne noch und nehmen das noch als einen weiteren Vergleichspunkt. Seht aber, wie groß der ist, dem auch Abraham, der Erzvater, den Zehnten gab von der eroberten Beute. Zwar haben auch die von den Söhnen Levis, die das Priestertum empfangen, nach dem Gesetz das Recht, den Zehnten zu nehmen vom Volk, also von ihren eigenen Brüdern, obwohl auch diese von Abraham abstammen. Der aber, der nicht von ihrem Stamm war, der nahm den Zehnten von Abraham, das war der Melchisedek, und segnete den, der die Verheißung hatte. Nun aber ist unwidersprochen, dass das Geringere vom Höheren gesegnet wird. Die ganze Argumentation zielt ja darauf, Juden zu zeigen, dass Christus die Erfüllung des alten Bundes ist. Wenn Sie das heute immer wieder verfolgen, wie spannungsreich dieses Thema immer ist. Der Landesrabbiner hat ganz wüste Worte immer wieder, wenn er auf dieses Thema kommt. Und wir wollen ganz besondere Liebe dem Volk Israel gegenüber auch zeigen. Aber wir müssen einfach daran festhalten, dass schon im Neuen Testament waren ja die ganzen Jesusjünger, waren ja Juden, Christen. Christus jünger als Juden. In der Apostelgeschichte der Gemeinde von Jerusalem waren ja Juden. Dazwischen waren einige Hellenisten. So hat man damals die griechisch sprechenden Juden bezeichnet. Waren alles Juden. Sonst wären sie nicht in Jerusalem gewesen. Die Gemeinde bestand aus gläubig gewordenen Juden. Und deshalb ist auch unsere Liebe und unsere Verbundenheit mit der judenchristlichen Gemeinde in Israel ganz wichtig. Ich weiß, dass der Landesrabbiner sagt, wenn ein Jude Christ wird, ist er kein Jude mehr. Das Allerschlimmste, was einem Juden geschehen kann. Und deshalb ist es wichtig, auch hier einmal zu sehen, wie viel Wert das Evangelium der Apostel Wert drauf legt, dass das die Erfüllung dessen ist, was im Alten Testament steht. Und sozusagen ist auch Levi, der doch selbst den Zehnten nimmt, in Abraham mit dem Zehnten belegt worden. Denn er sollte seinem Stammvater erst noch geboren werden, als Melchisedek diesem entgegenging. Er kam also viel später, wird er gesagt. Wäre nun die Vollendung durch das levitische Priestertum gekommen, denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen. Wozu war es dann noch nötig, einen anderen als Priester nach der Ordnung Melchisedeks einzusetzen, anstatt einen nach der Ordnung Aarons zu benennen? Jetzt darf ich Ihnen den Kopf nicht brummen, ich versuche es Ihnen ein wenig klarer zu sagen. Denn wenn das Priestertum verändert wird, dann muss auch das Gesetz verändert werden. Denn der, von dem das gesagt wird, der ist von einem anderen Stamm, von dem nie einer am Altar gedient hat. Denn es ist ja offenbar, dass unser Herr aus Juda hervorgegangen ist. Auch Jesus ist Jude, zu welchem Stamm Mose nichts gesagt hat vom Priestertum. Und noch klarer ist es, wenn in gleicher Weise wie Melchisedek ein anderer als Priester eingesetzt wird, der es nicht geworden ist nach dem Gesetz äußerlicher Gebote, sondern nach der Kraft unzerstörbaren Lebens. Denn es wird bezeugt im Psalm 110, Vers 4, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Das sind die zwei Stellen, wo das von dem Melchisedek im Alten Testament drin steht. Im 1. Mose 14 und dann in dem Psalm 110. Denn damit wird das frühere Gebot aufgehoben, weil es zu schwach und nutzlos war. Denn das Gesetz konnte nichts zur Vollendung bringen. Und eingeführt wird eine bessere Hoffnung, durch die wir uns zu Gott nahen. Und das geschah nicht ohne Eid. Denn jene sind ohne Eid Priester geworden. Dieser aber durch den Eid dessen, der zu ihm spricht, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen, du bist ein Priester in Ewigkeit. So ist genau das Zitat aus dem Vers 4 im Psalm 110. Es wird ihn nicht gereuen. So ist Jesus Bürger eines viel besseren Bundes geworden. Auch sind es viele, die Priester wurden, weil der Tod keinen bleiben ließ. Dieser aber hat, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt für immer und bittet für sie. Denn einen solchen Hohepriester mussten wir auch haben, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sünden geschieden und höher ist als der Himmel. Er hat es nicht nötig, wie jene Hohepriester täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes, denn das hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst opferte. Denn das Gesetz macht Menschen zu Hohepriestern, die Schwachheit an sich haben. Dies Wort des Eides aber, das erst nach dem Gesetz gesagt worden ist, setzt den Sohn ein, der ewig und vollkommen ist. Ich las gerade einen guten Artikel in einer Zeitschrift, dass heute das eine Mode wäre mit der Erlebnisgesellschaft. Und dass in dieser Erlebnisgesellschaft es auch so wäre, dass alle Leute ihren Glauben und ihre Religiosität nur noch von dem her leben, was macht mir Spaß, was macht mir Freude. Da wird also gesagt, so wie man seinen Urlaub plant, so wie man seine Wohnung einrichtet oder wie man in seinem Bad die verschiedensten Kosmetika hat, um sich zu erfreuen, so ist auch schließlich in der Religion alles so geworden, dass man sagt, ich suche eben, wenn ich in der Bibel lese, suche ich etwas, was mir Spaß macht, was mich erquickt. Und da stand auch der Satz drin, es gibt kaum mehr Leute heute, die einmal an der Bibel auch etwas bohren und an einer Stelle etwas suchen, wo sie aufs Erste vielleicht nicht verstehen. Und da wird man besonders beschenkt, denn wenn man immer nur von seinem Vergnügen herkommt, kommt man nie in die richtige Orientierung von Christus her. Und das wollen wir heute Abend probieren und ich verspreche Ihnen, dass Ihnen das Kapitel ganz nah und vertraut wird. War mir leid, wenn ich es gelesen habe, dass so manches vielleicht kurz untergeht. Es geht also darum, zuerst in die Welt eines gläubigen Juden sich hineinzudenken. Sie sehen es jetzt ja immer wieder in den Fernsehbildern, wenn Sie diese Leute sehen, mit ihren Schläfchenlocken nach dem Gesetz gekleidet, mit der Kopfbedeckung und mit den Bärten und so weiter. Was ist da der Dienst dieser Juden im Volk Gottes? Dieser Abschnitt legt sehr großen Wert darauf, zuerst zu reden, dass die Juden eine große Sehnsucht haben nach Versöhnung mit Gott. Und jetzt merken Sie schon auf einmal, das ist in unserer Erlebnisgesellschaft nimmer das Thema. In unserer Erlebnisgesellschaft leugnet man schon die Schuld vor Gott. Dabei geht das zurück in der Bibel von den ersten Tagen, dann ist das Urproblem, das uns belastet, auch wenn wir an unser eigenes Sterben gehen, wie viel haben wir versäumt und wie viel haben wir falsch gemacht im Leben. Es gibt doch keine wachen Eltern, die nicht traurig sind über das, was an ihre Kinder falsch gemacht haben. Wenn sie in ihrem Leben zurückdenken, was sie an ihren Eltern verschuldet haben, wenn sie an Kollegen denken, denen man viel versäumt hat, oder wenn jemand stirbt und man denkt, da hätte ich was anderes machen können. Wir bleiben so viel schuldig. Es gibt doch keine Ehe, wo man nicht täglich aneinander schuldig wird. Gar kein menschliches Verhältnis. Und im Alten Bund oder im Judentum ist die Frage der Schuld die entscheidende Frage. In keiner anderen Religion ist das so in der Mitte als das Problem erkannt. Da haben sie immer im Vergleich mit Religionen einen ganz wichtigen Punkt. Lesen Sie mal beim David, wie er unter seiner Schuld leidet. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Fängt ja schon an mit Kain und mit Adam und Eva, mit Kain, Vertreibung aus dem Paradies, aber auch die ganz tiefen Durchblicke dann, da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen. Eine ganz tiefe Erkenntnis. Und wir können ja gar nie mehr zurück, und das ist auch immer wieder die Sache, die bei uns bereinigt werden muss. Das, was auch in der Reformation Luthers noch einmal ins Licht kam, wie werde ich vor Gott gerechtfertigt, ist ja in Wirklichkeit auch heute in unserer Gesellschaft die Kernfrage. Bloß in der erlebnisorientierten Gesellschaft sagt man, nein, das bekümmert mich gerade nicht, wenn man nur vom Jux und von der Lust und von der Freude herkommt, vom Wellnessprogramm, Erlebnispark. Und die Frage, wenn ich vor Gott stehe als ein Einzelner, wenn Sie heute überlegen, ich müsste heute sterben, dann bewegt sich doch, wie kann ich vor dem heiligen Gott bestehen? Und da gab es im Alten Bund das levitische Priestertum. Und Apostel, wir wissen ja nicht, wer den Hebräerbrief geschrieben hat, der hier sich an Judenchristen wendet, sagt, das levitische Priestertum, die Leviten, die das im Tempel gemacht hatten und so weiter, es war ja sicher in einer Zeit geschrieben, wo noch der Tempel in Jerusalem stand, diese Leviten haben ja eigentlich nichts erreicht mit ihrem Opferdienst. Die Menschen blieben immer in ihrer alten Not drin. Die Priester mussten immer wieder neu dieses Opfer geben, weil Menschen immer wieder in die Schuld gekommen sind. Und dann sagt er, ihr müsst Jesus verstehen aus dem Priesteramt her. Und das ist für uns ein ganz ungewohnter Gedanke. Wir als Evangelische betonen ja gar nichts Priesteramt, katholischen Kirche noch stärker, aber richtig beim jüdischen Priester kann man sich noch mehr vorstellen. Das ist verstehen, dass einer, der das Heil mit Gott vermittelt, ein Mittler, der Menschen mit Gott in Verbindung bringt. Und er erwähnt jetzt zuerst, weil er es gar nicht an Aaron verdeutlichen will, er sagt, bei Aaron, das ist der Stammvater, der Priester gewesen in der Wüste, bei der Stiftshütte, dieser Aaron war ein Priester. Es waren Menschen, die sind geboren, die sind gestorben, die haben in ihrer Lebenszeit, so wie wir alle Dienste tun, haben sie dieses Amt geführt. Aber Jesus hat schon im Alten Bund einen Vorläufer gehabt, und das ist ja interessant, dass das überall im Neuen Testament durchklingt, dass wichtige Dinge des Heils im Alten Bund schon angekündigt sind. Sie wissen doch um diese Vorläufer im Alten Bund. Sie können unendlich viele Dinge finden, die im Alten Bund schon angelegt sind. Sie wissen um diese Adventsverheißungen, die da drin stehen, wie der leidende Gottesknecht da schon von den Propheten verkündigt ist. Das Kind, das geboren wird und das Friedefürst, Vater, ewig Vater, Friedefürst heißt. Jesaja 9, Jesaja 11. Von dem Reis, der wieder aufgeht aus dem Stamm David, sind ganz viele Hinweise im Alten Bund. Es steht ja dann drin, zum Beispiel bei der Kreuzigung, dass das selbst mit diesem Gewand Jesu, das zerteilt wird, ja, deshalb nur so sich erfüllt hat, weil er schon im Psalm so beschrieben war. Und Sie merken, die vielen Verweisstellen, die immer kommen, auf das erfüllt würde, was geschrieben steht. Und da steht ganz am Anfang, beim Abraham, die Geschichte drin von diesem Melchisedek. Ein ganz geheimnisvolle Gestalt. Kapitel 14, Vers 18 bis 20 sind eigentlich nur drei Verse. Ich erzähle Ihnen nochmal kurz den ganzen Vorgang. Der Abraham war ja mit seinem Neffen Lot ausgezogen. Und der Neffe Lot war mit dem alten Onkel mitgezogen. Dann gab es immer wieder Zank um diese Weidegründe. Es sind ja keine großen Weidegründe im Südland. Das ist ja eigentlich nur trockene Steppe. Und dann hat der Vater gesagt, der Onkel gesagt, es geht nicht, dass immer Streit ist, wir trennen uns. Wähle, und dann wählt der Lot und sagt, ich gehe in die wasserreiche Gegend. Denn damals war, bevor Sodom unterging, dieses Jordantal, die Jordansenke, an dem damals schon ein Salzmeer war, aber nicht in der heutigen großen Ausdehnung, war das eine ganz fruchtbare Gegend. Verständlich, weil das ganze Jordanwasser dort ja blieb. Fruchtbar, und der Lot wählt als junger Mann, sagt, ich ziehe da runter und ist sich nicht bewusst, in welch eine Lage er sich selber bringt. Denn diese Gegend war Sodom war eine böse Stadt, es wird in der Bibel nicht ausgemalt, was dort lief. Wir wissen dann nachher, wie Lot um ein Haar mit untergegangen wäre mit dieser Stadt. Aber bevor dieser grausame Untergang kommt, hat eine Schlacht sich abgespielt. Und Stadtkönige, so wie es damals in Kanaan viele gab, sind über fünf Könige von Sodom und Konsorten dort hergefallen und hatten auch den Lot mit seiner ganzen Familie in die Gefangenschaft geführt. Und als der Abraham hörte, dass sein Neffe Lot in Gefangenschaft war, da holt er seine Knechte, 318, da sieht man, was das für ein reicher Scheich war, der Abraham, holt die und jagt diesen siegreichen Stadtkönigen nach und befreit seinen Neffen Lot aus der Kriegsgefangenschaft. Die siegreichen Könige waren natürlich gerade beim Festen und sind also offenbar auf dem linken Fuß erwischt worden, und so hat Abraham sie besiegen können. Und als erstes kommt der König von Sodom und sagt zu dem Abraham, du darfst dir aus der Beute wählen, was du willst, als Siegesbeute. Das ist immer ja witzig, Könige verlieren nie ihre Fassung, selbst dass er noch was verschenkt, der König von Sodom, der ist ja gerade, hat ja sein Leben gefunden gehabt. Aber der Abraham ist eigentlich genial und sagt, ich will nicht einen Schuhbändel, nicht einen Schuhriemen von der Beute. Das ist eine Einstellung, die er hat zum Geld. Was Gott mir nicht gibt, will ich nicht. Obwohl es ihm ja freigestanden wäre, von der Beute sich zu bedienen. Das ist ganz interessant, kommt ja öfter in der Bibel solche Dinge. Wie der Abraham frei war von allem Begehren, die Bibel sagt da Gelüsten, hat ihn gar nicht angezogen, ich will doch nichts von eurer Masse. Er ging gern wieder in die Wüste zurück, der Lot war offenbar mehr gefangen in diesen ganzen Reichtümern. Und da heißt, und dann zieht dieser müde Abraham am Abend nach dieser schweren Schlacht wieder zurück, ausgepowert, kraftlos, und läuft das Tal entlang, ist genau dort beschrieben, in der Nähe vom heutigen Jerusalem. Und da tritt plötzlich eine merkwürdige Gestalt ihm in den Weg, dieser Melchisedek, König der Gerechtigkeit, von dem gesagt wird, er sei ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Sie können das Geheimnis nicht erklären. Was war das? War das der König von Jerusalem? Also irgendein kananäischer Gottesverehrer, ein König der Gerechtigkeit, hat ihm Gott schon etwas von der Gerechtigkeit geoffenbart? Wir müssen spekulieren, deshalb lassen wir die Finger davon. Es genügt uns, was die Bibel sagt. Dieser König zieht dem müden, ermatteten Abraham entgegen und bringt ihm Brot und Wein. Da funkt es bei jedem wieder, das ist ja auch für uns Christen bedeutsam, Brot und Wein, als die Abendmahlsgaben stärkt diesen müden Abraham und segnet ihn. Sagt, du bist ja der Gesegnete Gottes. Und es ist ganz deutlich aus dem kurzen Bericht, dass dieser Melchisedek ein Gottesverehrer war, aber im Hebräerbrief wird jetzt noch viel mehr gesagt, dass in dieser Gestalt Melchisedeks Gott auf eine ganz wunderbare, geheimnisvolle Weise diesen Erzvater Abraham gesegnet hat. Und dass dieser Melchisedek sogar gar kein normaler Mensch gewesen sei. Wer war das dann? Er rückt ja fast an die Stelle Christi, der dem Abraham dort begegnet. Aber es ist ein Geheimnis, wir können es mal so stehen lassen. Es war für ihn eine ganz große Ermutigung, die Güte Gottes zu erleben. Und interessant ist ja, dass dieser König die Gerechtigkeit verkörpert. Jetzt stehen wir wieder an dem Punkt, was in unserer Erlebnisgesellschaft nicht mehr vorkommt. Die Kernfrage unseres Lebens, wie werde ich Gerechtigkeit erlangen mit meinem schuldbeladenen Leben? Und da ist ein Mann, der König der Gerechtigkeit bezeichnet wird und gleichzeitig der König von Salem, was Shalom heißt, Frieden. Gerechtigkeit und Friede, das kommt ja in unserer Welt, erst recht im politischen Bereich, nie zusammen. Friede und Gerechtigkeit. Und dann ist er noch ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Jetzt müssen Sie wissen, dass im Alten Bund der König nie Priester sein durfte. Der Saul ist deshalb sogar von Gott verworfen worden, weil er Opfer dargebracht hat. Damals war der Saul in großer Not, weil der Prophet nicht kam, der einzig opfern durfte. Dann sagte er, ich musste handeln, nach 7 Tagen warten, war höchste Zeit, die Feinde drängten, ich musste die Soldaten in die Schlacht schicken, da habe ich das Opfer einfach gemacht. Es war ihm verboten, er durfte nicht Priester sein. Aber ihnen fällt auf, dass der David Priester war und König. Das ist der einzige im ganzen Alten Bund, der als König gleichzeitig Priester war. Es wird in der Bibel oft behandelt, dass dieses Amt von David ein Vorläuferamt, ein typischer Hinweis auf den kommenden Christus ist, auf den kommenden Messias. So wie wir es vorhin im Lied gesungen haben, wo das Königsamt, das Priesteramt und das Prophetenamt, das Bezeugen der Wahrheit Gottes, alles drei zusammenkommt, König, Priester und Prophet. Und das war bei dem Melchisedek da. Er ist ein Zeuge der Wahrheit, er ist ein Priester des Allerhöchsten, er ist ein König der Gerechtigkeit. Wir kennen sonst bei den irdischen Königen gar keinen König der Gerechtigkeit. Der Innenminister Höcherl hat einmal so schön gesagt, wenn man in der Politik tätig ist, kann man nicht immer mit dem Grundgesetz unterm Arm rumlaufen. Da muss man auch manches am Rand der Legalität machen. Der war so ehrliche Haut, der Höcherl, ein bisschen ein Schlitzohr. Aber so ist natürlich für einen König, dass er immer die Gerechtigkeit auch ein wenig anpassen muss. Eine ganz große Gestalt, die eigentlich sich nur klären lässt vom Kommen Jesu Christi. Und das ist schön, wie im Alten Bund ein Licht fällt auf Christus hin. Und auf einmal wird interessant für uns, dass etwa auch in David ganz viele Züge sind, die auf Christus hinweisen. Sie müssen wissen, das ist wirklich so passiert. Es geht um wirkliche Geschehnisse, irgendwelche Dichtungen. Sondern darin bleibt sich Gott treu, dass er nämlich immer gleich handelt, durch die Jahrhunderte hindurch. Der Melchisedek hat aber dieses Amt gar nicht so führen können, wie es geplant war. Es leuchtet nur kurz auf. Schon bei Mose, wir haben es jetzt gerade bei der Kinderkirche gestern in der Vorbereitung gehabt, das erzählt man da am Sonntag, wie der Mose für das sündige Volk bittet und sagt, Herr, ich will verstoßen sein für die, die das goldene Kalb errichtet haben. Das ist der Mose, einer, der schon wieder auf das Opfer Christi hinweist. Sie finden im Alten Bund, wenn Sie mal die Augen sich öffnen lassen, lauter Hinweise. Der Mose hat aber das Christusamt ja noch gar nicht führen können, bis Gott seinen Sohn geschickt hat, der endlich diesen Heilsplan erfüllt hat. Und das ist wichtig. Von Anfang der Zeit hat Gott seinen Heilsplan und hat immer wieder seine Boten geschickt und die tragen Züge des kommenden Christusamtes. Und das wird hier am Melchisedek so schön gezeigt. Dieser Melchisedek ist ein Bote Gottes. Nach der Ordnung von dem Melchisedek hat Christus dieses Amt in Perfektion eingelöst. Er ist der vollendete König, Priester und Prophet. Und jetzt tut das Kapitel deutlich sagen, das levitische Priestertum hat natürlich damit gar keine Bedeutung mehr. Und das tut natürlich jüdischen Gläubigen sehr weh, wenn wir Christen immer solche Worte sagen, aber wir dürfen ja uns trotzdem einmal damit beschäftigen. Wir müssen ja nimmer zurück zum jüdischen Kultdienst. Wir müssen ja nimmer zu den Brandopfern und zu den Speisopfern zurück. Wir müssen nimmer zurück. Warum denn? Weil das Priestertum weit über die Leviten hinausging. Es ging in der Ordnung Melchisedeks noch viel, viel weiter in der Perfektion dessen, was nun Jesus, der vollendete hohe Priester uns bringt uns. Wach? Jetzt kommt noch eine Erwähnung für diese Verehrung, welches hohe Amt dieser Melchisedek hatte, dass er den Zehnten von dem Glaubensvater Abraham annahm. Wenn der Abraham, der der Sohn Vorbild ist, die Juden sind die Kinder Abraham, und der Abraham verehrt diesen Melchisedek, diese geheimnisvolle Gestalt, ist doch irgendwo ein Stück der Gegenwart Gottes in unserer Welt. Und da bringt der Abraham den Zehnten. Sie wissen, was die Ordnung des Zehnten in Israel ist. Das war der Ausdruck, alles, was wir haben, ist Gottes Geschenk. Und sie haben ihre Gaben verzehntet, um sie damit Gott zu weihen. Es ist ja eine schöne Ordnung. Wer sie praktiziert, wird es nicht bereuen in seinem Leben. Das ist einfach gute Ordnung, dass man den Zehnten gibt. Manche sagen, oh, ich gebe mindestens der Zehnten, sondern da geben sie doch richtig in der Brose, soll ich nicht sagen, dass ich Angst habe, dass sie mehr geben. Geben sie den Zehnten für Gott, weil der Segen Gottes versprochen wird. Bis hin bei Malachi, dem letzten Propheten im Alten Testament, wo Gott sagt, wenn ihr den Zehnten bringt in mein Haus, will ich das Himmelsfenster auftun und Segen herabschütten, die Fülle. Ein Symbol der Gabe Gottes. Zu Malachis Zeiten, ganz am Ende des Alten Bundes, da haben die Leute gesagt, wenn man ein krankes Schaf hat, dann tun wir das zum Zehnten rüber. Das muss man eh notschlachten. Und da hat Malachi gesagt, wenn er so schafft, kann ich ja Gott nicht segnen. Und da hat Abraham diesem Melchisedek seinen Zehnten gegeben und er wurde von dem Melchisedek gesegnet. Das ist bis Vers 10 geschrieben und da wird gesagt, wer war der Höhere? Nicht der Abraham war der Höhere, der Melchisedek ist höher als der Abraham. Der Abraham steht ja ganz groß da im Alten Bund, als der ganz große Glaubenszeuge, der Vater des Volkes Israel, aller, die geboren werden, wie das Sand am Meer, und das ist der Abraham größer. Und aber der Melchisedek ist noch größer, weil er mit Gott versöhnt. Und nun wird gesagt, Christus hat dieses Melchisedek-Amt auf eine ganz neue Höhe nochmal gehievt, weil er mehr tut, als was Melchisedek machen kann. Da wird zuerst in den Versen 11 angefangen zu gesagt, die mussten ja erst eingesetzt werden. Ich will jetzt die Vergleiche nicht alle ausdeuten, das brauchen wir jetzt gar nicht. Und Vers 16, es sind keine äußerlichen Gebote nötig, sondern er hat dieses Amt, Christus hat dieses Amt durch eine Berufung Gottes. Für uns ist ja ganz wichtig, das Jesus-Amt immer neu zu erkennen, weil das der Kernpunkt des Glaubens ist. Die ganze Krise unserer Christenheit ist heute, wo sie Christus nicht mehr erkennt. Er lebt, er auferstanden ist, in dessen Händen wir sind und sterben. Und dieses Christusamt, das Priesteramt Jesu, das müssen wir ganz neu kennenlernen. Jesus will uns mit Gott versöhnen, weil wir schuldbeladene Leute sind. Und dazu hat ihn Gott, der Vater, berufen. Vers 16, 17, schon im Psalm 110 ist eine Weissagung, das ist so ein Messias-Psalm, der Psalm 110. Schlagen wir mal auf, dass wir uns ihn wieder vor Augen führen. Psalm 110. Er klingt so geheimnisvoll, lässt sich nur von dort her lösen. Ist ja uns immer die Frage, wie lesen das heute Juden? Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Wer einmal im Ägyptischen Museum in Kairo war, sieht das, wie in den Thronsesseln der ägyptischen Pharaonen in einer Einlegearbeit auf dem Schemel die Völker als mit Figuren dargestellt wurden. Die besiegten Völker sind zum Schemel dargelegt worden. Das ist ein altorientalisches Ritual gewesen, also in Symboldarstellungen. Jesus hat sich ja oft auf diesen Psalm 110 bezogen. Und da ist im Vers 4, der Herr hat geschworen, und es wird dir nicht geräumt, du bist ein Priester ewig nach der Weise Melchisedeks. Dieses Wort hat ja nur einen Sinn, wenn wirklich das sich auf den kommenden Messias hindeuten lässt. Für wen denn sonst? Bei David war es ja nicht erfüllt. Jesus selber, sonst kann er ja nichts zu ihm sagen, sprach zu meinem Herrn. Wer war vom David, der den Psalm dichtet? Der Herr sprach zu meinem Herrn. Also das, was Jesus nennt. Das kann ja nur der Gottessohn, der gesandte Messias sein. Und dieses Amt des Melchisedek hebt das levitische Priestertum auf. Es interessiert Sie ja immer wieder, warum ist das alte levitische Priestertum für uns heute nicht mehr verbindlich, obwohl es doch im Wort Gottes geschrieben ist? Weil es aufgehoben ist im Vers 18, es war schwach und nutzlos. Es hat unser Leben, unseren wüsten Charakter nicht verändern können. Das ist die Ohnmacht des Gesetzes. Denn das Gesetz konnte nichts zur Vollendung bringen im Vers 19. Was heißt zur Vollendung? Es konnte Menschen nicht erneuern, konnte keine Neugeburt wirken. Das levitische Priestertum konnte nur alte Schuld abwaschen. Jetzt durch den neuen Melchisedek, durchs Christusamt, haben wir eine bessere Hoffnung, dass wir uns ganz in die Nähe Gottes begeben können. Wir haben einen Mittler, der uns die Tür zum Himmel aufschließt. Und das ist jetzt wichtig. Wir haben eine, bei Hoffnung sage ich immer gern lieber, Zuversicht. Der Himmel ist offen. Ich darf eintreten in die Nähe Gottes. Die alten levitischen Priester waren nach einer irdischen Ordnung ausgewählt. Wir kennen es noch etwa beim Vater vom Johannes dem Täufer, beim Zacharias, wie die gelost hatten, wer die gewissen Dienste tut. Das war oft mehr Zufall, wer ins Allerheiligste hineingehen darf. Beim neuen Melchisedek, bei Christus, sagt er, hat Gott einen Eid dazu getan. Warum hat Gott geschworen? Es soll ihn nicht gereuen. Gott hat sich verpfändet und gesagt, mein Heil soll Christus, mein Sohn, bringen. Dazu ist er gesandt. Ich habe Ihnen versprochen, dass ich heute ganz tief in die Schrift hineinkomme, an einer Stelle, wo man eigentlich gar nicht drüber nachdenkt. Und es lohnt sich manchmal, in der Schrift zu graben und zu bohren, dann auf einmal entdeckt man etwas von der Herrlichkeit Jesu. Der Vater im Himmel, der ewige Gott, hat sich festgelegt, das ist nicht bloß in unserem Belieben oder sowas, Gott hat sich festgelegt und hat das Christusamt so groß gemacht. Darum, wer dieses Christusamt lässt, der muss wissen, was er tut. Der Eid dazu getan, weil Gott sagt, davon will er nicht weichen, dass Jesus der Versöhner sein soll. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus in Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da hat Gott den einzigen Zugang geöffnet, durch die Versöhnungstat Jesu. Durch das levitische Priestertum hat keiner zu Gott durchdringen können. Es war nur die Hoffnung immer wieder lebendig. Aber durch den Dienst des Priesteramtes Jesu ist die Türe geöffnet. Vers 22, so ist Jesus Bürger eines viel besseren Bundes geworden. Jesus hat das Priesteramt. Wer es einmal erkannt hat, freut sich drüber und sagt, ich kann mir Jesus gar nicht mehr anders denken als den Priester, den Hohepriester, der mich mit Gott versöhnt. Und wenn wir Abendmahl feiern, erinnern wir uns an den Dienst Jesu und wir kriegen es nochmal zugesprochen, für dich in den Tod gegeben. Vers 23 spricht er nochmal vom aaronitischen Priestertum. Die irdischen levitischen Priester, die sind alle wieder gestorben, der Tod hat keinen leben lassen. Aber dieses Priestertum Jesu wird bleiben, wenn wir einmal das letzte Todestal hinübergehen in die Herrlichkeit, im Sterben. Und dann heißt dort beim Johannes in Offenbarung, woher kommen die? Sie sind gekommen aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Wir können vor Gott nur bestehen durch Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen. Weil das Priesteramt Jesu mich mit Gott versöhnt. Und auf einmal merken Sie, das ist nicht bloß ein Höhepunkt der Offenbarung im Evangelium, sondern das ist die Lösung aller Weltnöte. Wie können sündige, fehlsame Menschen in allen Religionen, wie können sie zu Gott kommen? Nur übers Opfer Jesu. Ich habe große Achtung auch vor dem Dalai Lama und dem Buddhismus. Sie müssen immer wissen, Buddhismus kann immer nur die Leidensbereitschaft wecken. Wenn Sie mal mit dem Buddhismus sich beschäftigen, wir hören es immer wieder auch von den Christen, die aus dem Buddhismus kommen, wie diese ehemaligen Mönche in Burma mir das erzählt haben, sagen, bis wir Christus erlebt haben, Christus gesehen haben. War was ganz Neues, ist im Buddhismus unvorstellbar, der von Gott kommt und uns zu Gott durchführt. Hinein in die Nähe und ich werde Gottes Hausgenosse, bin berufen, bei ihm zu sein. Vers 25. Im unvergänglichen Priestertum kann er für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Es gibt Heilsgewissheit, weil mein Heil ruht nicht auf meiner Perfektion, sondern auf der vollkommenen Wirksamkeit des Opfers Jesu. Und Sie müssen wissen, ob die Schuld Ihres Lebens durchgestrichen vergeben ist. Sie ist vergeben, weil das Blut Jesu tilgt, für immer. Und jetzt heißt es, er lebt für immer und bittet für Sie. Die Fürbitte Jesu, der für mich eintritt. Vielleicht erinnern Sie sich noch, wie mein Bruder in der letzten Bibelwoche, in der Karwoche, über das gesprochen hat, wie das bei Hofacker in seinen Predigten so wichtig war. Wird es in der Leonhardskirche gerufen, einen solchen Hohepriester müssen wir haben. War die Botschaft, die bei Hofacker damals die Stuttgarter erfasst hat. Es gibt eine wirksame Vergebung. Die meisten Christen wissen es nie genau, ob sie wirklich mit Gott versöhnt sind. Ja, wir haben Frieden mit Gott. Ich bin gewiss, nichts kann mich mehr aus der Hand Jesu reißen. Warum? Wegen seines Opfers. Wir müssen einen solchen Hohepriester haben, Vers 26, der heilig, unschuldig, unbefleckt ist, von den Sündern geschieden. Im Hebräerbrief hat es ja zuerst geheißen, er kann ja mitleiden mit uns, weil er unsere Schwachheiten kennt. Er kann helfen, 2 Hebräer 2, 17, Hebräer 4, Vers 15 war schon von dem Hohepriesteramt gesprochen worden, wer hat es immer wieder. Aber jetzt, er kann selig machen, er kann erretten, er kann Menschen rausführen aus der ganzen Not ihres verkorksten und verlorenen Lebens. Das ist so herrlich. Jesus schafft Wirklichkeiten, Veränderungen im Leben, was levitische Priestertum nicht konnte. Und darum ist er mehr als alles andere. Und wir haben einen Fürsprecher beim Vater. In Römer 8 steht es auch, der uns vertritt beim Vater. Denken Sie mal dran. In dem Augenblick, wo wir noch ihn mit Füßen treten, sagt er schon beim Vater, Vater, zieh deine Geduld nicht von ihm ab. Keiner von uns wäre im Glauben dabei geblieben, wenn nicht die Fürbitte Jesu beim Vater über uns gewesen wäre. Und deshalb ist ein Wunder, dass er uns errettet hat. Und Vers 27, er hat es nicht nötig, dauernd wieder zuerst für sich selber Opfer dazu. Man braucht Jesus nicht, sondern alles, was er getan hat, sein Kreuzestod für mich, zu einer Erlösung für viele. Er vollendet uns, das Wort gebraucht er, er führt uns zur Vollendung. Es ist wunderbar, ich kann hier abbrechen. Ich hoffe, dass es Ihnen lebendig wurde, was das Melchisedek-Bild von Abrahams Geschichte her uns öffnet, um uns Jesus heute neu lieb und groß zu machen. Und jetzt muss ich einfach sagen, ich kann es bloß in dem erklären. Ich kann das Priesteramt nur im levitischen Priestertum erklären. Es gibt in unserer modernen Welt keinen anderen Vergleich. Ich kann es auch nicht mit Bildern machen. Oder ich kann die Sache nur verschieben. Und es war ganz Herrliches, dass Sie das wissen dürfen, dass das Opfer Jesu für Sie dargebracht ist, dass Sie in der Freude und im Frieden leben.